Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen hier im Café Europa. Es ist Sonntagmorgen, die Messe leert sich langsam, aber Sie können alle hierher kommen. Hier wird jetzt nämlich noch ein spannender Abschluss der Messe stattfinden. Hier im Café Europa haben wir in den letzten 4 Tagen uns mit der Frage beschäftigt, wofür wollen wir einstehen in Europa? Wir in Europa ist ein Programmschwerpunkt der Leipziger Buchmesse und der Robert-Bosch-Stiftung. Mein Name ist Esra Küçük. Ich hatte das Vergnügen, diesen Schwerpunkt hier zu kuratieren. Wir haben in den letzten 4 Tagen viel diskutiert, hatten verschiedene Salons. Das ist unser letzter Salon, der Salon Nummer 6 und so ein bisschen der Höhepunkt, Abschluss heute. Wir haben nämlich spannende Autorinnen und Autoren da, die in den letzten 4 Tagen hier in der Café Europa Lounge gelesen haben aus ihren Texten. Alles ganz frische Texte, die wir da zu hören bekommen haben. Junge Autorinnen und Autoren. Und jetzt wollen wir so ein bisschen hören, reinhören unter der Überschrift, was hat das Ganze, was um uns herum passiert, eigentlich mit uns zu tun? Ein Gespräch, das hier stattfindet. Dennis Utlo und Sascha Mariana Salzmann sind 2 Schriftstellerinnen und Autoren, die uns ihre Lieblingsautorinnen heute vorstellen werden und mit ihnen ins Gespräch kommen werden. Wir werden, glaube ich, eine Mischung aus Lesung und Gespräch bekommen und zu hören bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und lade gerne die Menschen, die da hinten auf dem Flur noch rumlaufen, noch unentschieden gerade in meine Richtung gucken, ein, sich zu uns zu setzen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und ich übergebe das Wort an die 2 Autoren, Moderatoren, Dennis und Sascha. Vielen Dank.
Ja, schönen Sonntagvormittag. Das ist hier die letzte Runde bei uns, wie Esra gerade gesagt hat, Europa 21, wir haben jetzt 2 Tage lang 3 Lesungen gehabt, 2-mal am Tag. Wir haben einen richtigen Lesemarathon. Wir haben versucht, jede einzelne Lesung immer mit den Autorinnen, die Sie hier sehen, unterschiedlich zu gestalten. Also es waren dieselben Autoren und jede Lesung war anders. Und jetzt würden wir gerne so vorgehen, dass wir mit einem Satz nochmal die Autorinnen hier auf dem Podium vorstellen. Dann dürfen Sie noch mal so für 15 Sekunden in jeden Text reinhören und anschließend beginnen wir mit unserem Gespräch.
Ja, auch von meiner Seite guten Morgen. In der Tat haben wir ja wirklich 3 Tage lang diese Autorinnen von allen Seiten versucht zu beleuchten. Das geht am besten durch Texte. Nichtsdestotrotz ein paar Worte zu den Biografien der Autorinnen, die ich eingeladen habe, hier im Café Europa mit uns zu sein und über Europa künstlerisch nachzudenken. Zu meiner Rechten ganz außen ist Nicoleta Senenko, die in so viele Sprachen übersetzt ist, dass wir sie alle gar nicht zählen können. Sie ist mit ihrem Theater Spalatore in Chișinău, Moldawien, eine der erfolgreichsten europäischen Kontinent agierenden Theatermacherin. Das heißt, sie schreibt, sie inszeniert, sie organisiert, sie ist aktivistisch unterwegs. Sie hat Residencies so ziemlich in jedem Land Europas gemacht. Sie hat sie tourt vor allem mit ihren Stücken. Das heißt, die zugespitzten moldawischen Themen funktionieren, soweit wir es sehen. In jedem Land ihre Themen sind Faschismus, Homophobie, Xenophobie und eben Europa heute. Gestern Abend konnten sie ihr Stück Fuck Your Europa in einem Schauspielhaus in der Schaubühne Lindenfels sehen. Und heute werde ich Ihnen einen kurzen Auszug vorlesen aus dem Text, einem der Texte, die wir die Tage vorgestellt haben und mit Nicoletta über Europa diskutieren.
Ja, ich stelle vor Yevuz Ekinci, das ist der Herr hier mit dem grünen Pullover links. Er kommt aus der Türkei, ist ein türkischsprachiger Autor aus Kurdistan und in Batman geboren und aufgewachsen, leitet dort ein Kulturhaus und hat bereits 4 Romane und 3 Erzählbände in der Türkei veröffentlicht. Seine Erzählungen sind mehrfach preisgekrönt und Im Kunstmann Verlag liegt jetzt der erste Roman auf Deutsch vor mit dem Titel Der Tag, an dem ein Mann vom Berg Amar kam. Daraus werden wir auch gleich, wie gesagt, 15 Sekunden vorlesen. Links von Jebus sitzt auch der Übersetzer dieses Romans, Oliver Kontny. Und Oliver Kontny wird heute die Redebeiträge von Jebus für Sie ins Deutsche übertragen.
Zu meiner Rechten ist Sivan Ben-Yishai, eine Berliner Autorin, die aber auch eben als Theatermacherin auch über europäische Grenzen hinaus bekannt ist. Sie ist Theaterregisseurin, Performerin in Berlin mit diversen Sachen momentan unterwegs. Sie beschäftigt sich mit Themen der Gewalt des Individuums im Krieg und nichts sagt besser über die Texte eines Autors, einer Autorin etwas aus als der Text selber. Deswegen wird Sivan einen kleinen Auszug daraus vorlesen. Wir haben hier bei Europa 21 Texte von ihr vorgestellt, dramatische Texte, die beide dieses Jahr noch in Berlin ihre Uraufführung finden. Einmal you have to help me with the names. Your very own Double Crisis Club hat Premiere im Deutschen Theater Berlin im Juni. Und The Life and Death of the New Whoopi-Doo-Jew hat Premiere im November im Maxim Gorki Theater Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sivan hier ist.
Neben mir sitzt Nejati Özyurek. Nejati Özyurek, ein junger Autor, Ende der 80er Jahre in Recklinghausen geboren. Leitet zurzeit das Studio Jahr des Maxim Gorki Theater. Das Studio Jahr ist das kleinere, aber radikalere Format in der Theaterlandschaft in Berlin und der Kollege leitet dieses Haus seit einer Weile. Außerdem hat er ein Theaterstück geschrieben mit dem Titel Deutsch or Die Trying. Und dieses Stück wird am 20. Mai im Maxim Gorki Theater uraufgeführt.
Genau, zu meiner Linken Dennis Utlu. Ebenfalls in den Theater, aber auch eben Prosa-Kontexten zu finden. Dennis und ich moderieren das Gespräch heute und freuen uns sehr, gemeinsam über Europa nachzudenken. Viel Spaß.
Zu meiner Rechten, Sascha Mariana Salzmann, Theaterautorin, auch Prosa-Autorin. Wir fangen jetzt der Reihe nach an hier. Wir fangen mit einem Text von einem Auszug aus dem Roman von Jebus an und ich werde das auf Deutsch vorlesen. Der Textabschnitt ist aus dem Märchenteil des Romans. Im Roman gibt es eben auch einen Märchenabschnitt. Es geht in diesem Roman um die Vernichtung eines Dorfes. Und zur Mythologie des Dorfes gibt es ein erfundenes Märchen. Also es ist kein existierendes Dorf, sondern ein fiktives Dorf. Und zu diesem fiktiven Dorf gibt es, wenn man das so überhaupt sagen kann, eine fiktive Mythologie. Und daraus lese ich jetzt den ersten Absatz vor. Finsternis. Über allem lag Finsternis. Früher lag die Finsternis nicht wie heute in den Herzen der Menschen, in ihrer Seele, in ihrer Stimme. Finsternis war vor langer, langer Zeit in der Nacht, in stillen Ecken, in der Tiefe der Grotten, im Schatten der Walnussbäume, in der Einsamkeit der Täler verborgen. Vor langer, langer Zeit war einmal hinter dem Berg Amar ein unendlich tiefes Tal mit unendlich riesigen Walnussbäumen, die unendlich große Blätter trugen und unendlich schwere Walnüsse abwarfen. Den strahlend blauen Himmel über dem Tal verdeckten die Blätter dieser riesigen Walnussbäume. Sie waren so groß, dass die Sonnenstrahlen Mühe hatten, sie am Tag zu durchdringen und sich am Abend zurückziehen mussten, ohne einmal den Boden erreicht zu haben. Das Walnusstal war ein Ort voller Geheimnisse. Zu bestimmten Zeiten am Tag ging von den Blättern der riesigen Walnussbäume ein unerklärlicher Duft aus. Wer diesen Duft aufsog, war wie von Hanf berauscht. Manch einer vernahm Stimmen aus einer anderen Welt und konnte wie die Wahrsager die Zukunft vorhersagen. Die Magier aus den Nachbardörfern, die unverheirateten alten Frauen, Amulettenmacherinnen, Wundheiler und Hexen kamen tagsüber her, um unter den Bäumen zu ruhen und die Stimmen aus der anderen Welt, die sie vernahmen, an die Menschen weiterzugeben.
Noch kurz zu dem Kontext. Wir haben gedacht, diese Texte sind auch wie kleine Porträts. Das sind wie Fotografien, was Sie hören. Deswegen so kurz. Wenn Sie mehr davon wollen, wissen Sie, wo Sie die Texte kriegen oder Sie sprechen uns an. Ich darf die Übersetzung von Nicoletta Sesinenko, ich bin zu lange mit euch Mädels unterwegs, von Nicoletta Sesinenkos Text vorlesen, der auf Rumänisch geschrieben worden ist. A2 positiv, es ist ein dramatischer Text und nur ein kurzer Auszug, damit Sie einen Eindruck haben, wer hier sitzt. Und deiner Frau, heute ist der letzte Tag, an dem ich noch Geschirr spüle. Heute ist der letzte Tag, an dem ich die Tochter zur Schule bringe. Und während du deinen Kaffee trinkst, stellst du einen Stuhl vor dich hin und hebst deine Tochter auf den Stuhl und heißt sie nachsprechen. Sprich mir nach, mein Land ist das schönste Land der Welt. Mein Land ist das größte Land der Welt. Mein Land ist das mutigste Land der Welt. Mein Land ist das optimistischste Land der Welt. Mein Land ist das herrlichste Land der Welt. Mein Land ist das landeste Land der Welt. Ist es denn nicht so? Es wird doch nicht Paraguay sein. Was? Es ist mein Land.
Jetzt stellt Nejat hier 2-3 Verse aus dem Text Get Deutsch or Die Trying vor. Der Text besteht aus 2 Teilen, ist aufgebaut wie ein Album, Side A, Side B. Auf der Side A geht es um die Geschichte von Arda, eines 18-jährigen jungen Mannes. Und auf der Side B in Deutschland, auf der Side B geht es um die Geschichte der Eltern, zum Beispiel um die Geschichte des Vaters Murat. Jetzt kommt ein Beispiel aus. Und zwischendurch gibt es Grabreden, die der Sohn sich vorstellt. Also der Sohn stellt sich vor, was er für eine Grabrede für seinen Vater halten würde. Und aus einer solchen Grabrede kommt jetzt ein Ausschnitt.
Und nun bin ich da, auf deiner Beerdigung, in Konya, ungeladen, in, sagen wir, weißem Leinenanzug. Und ich bringe mit deine Erben, meine Mutter, meine Schwester und mich. 18 Jahre staatenlos, weil Terroristenkind, weil verwandt mit deiner Revolution. Und dann noch dieses eine Arschloch, mit dem sich niemand jemals anlegen sollte, das Ausländeramt. Ich bringe mit die Jungs vom Asylbewerberheim gegenüber. Sie nennen mich Hundesohn, jeden Tag auf dem Weg zur Schule. Ich stimme zu. Und ich bringe mit deine schnauzbärtigen Freunde, die mir auf die Schulter klopfen, auf türkischen Hochzeiten, die mir sagen, dass ich dir so ähnlich sehe, die mir sagen, dass ich irgendwann wie du werde, Held einer Revolution.
Sivan Manjeshai liest jetzt aus dem Double Crisis Text einen kleinen Auszug vor. Der Text ist entstanden in einer Literaturwerkstatt, in dem Sivan eben über... Ja, eben über ein Individuum im Strudel von Gewalt, von Krieg nachgedacht hat, aber eben immer mit dem Kontext des Theaterbetriebs. Das muss man zu Zivans Arbeit nochmal explizit sagen. Sie beschäftigt sich immer auch mit dem Ort, wo Kunst passiert. Ob es jetzt das Theater ist, eine Buchmesse oder diverse Kultureinrichtungen.
So oder so, heute Abend verkaufen wir hier all unsere aufgegebenen Habseligkeiten, alles, was wir zurückgelassen haben, als wir weggelaufen sind. Und machen wir uns nichts vor, wir verkaufen es unter Tränen. Und machen wir uns nichts vor, wir verkaufen es euch. Unsere verlassenen Häuser, all die Gegenstände darin, werden so in 30 Minuten eure voll subventionierte Immigrantenpoesie. Vielen Dank, dass wir an euren Forderungen teilnehmen dürfen. In unserer Stadt muss man die Flagge der Stadt hochhalten, wenn man sich um eine Stelle bewirbt. In meiner Stadt gibt es keine Kunstprojekte mehr. Die Künstler und die Bienen, die sind zuerst gestorben. Die Künstler wurden auf Bühnen erschossen, vor den Augen der aufgebrachten Menge, weiße Flaggen im Arsch.
Ja, vielen Dank an die Autorin für die kurzen Einblicke, Fotografien aus ihren Texten. Unsere Lesereihe hier stand unter dem Titel Wir in Europa, wofür wollen wir einstehen? Und wir haben uns in der Vorbereitung dieser Lesung und auch während der Lesung im Gespräch mit den Autoren immer wieder auch gefragt, was ist eigentlich das Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Politik, zwischen künstlerischer Arbeit und politischer Arbeit? Inwiefern geht das zusammen? Inwiefern ist da ein Spannungsverhältnis? Inwiefern widerspricht sich das auch? Und das haben wir auch sehr stark in dem Kontext Europa gedacht, also in einem Kontext, in einer Zeit und an einem Ort, wo momentan multiple Krisen zugange sind. Und ganz bewusst haben wir dazu die Situation in der Türkei auch mitgezählt und nicht nur die Situation in der Türkei, sondern eben auch die Situation in Türkisch-Kurdistan. Gleichzeitig haben wir mit Yavuz einen Autor eingeladen, der sicherlich eine politische Meinung hat und die in der Öffentlichkeit auch kundtut, in seinem Roman aber poetische Mittel und erzählerische Techniken verwendet und also sehr weit weg ist von sozusagen Pamphleten und Manifesten. Und meine Frage an dich, Yavuz, geht in zwei Richtungen. Beziehungsweise die Frage, die uns jetzt hier in der ersten Runde auch sehr stark beschäftigt, geht in zwei Richtungen. Einerseits, was wird von dir erwartet als ein politischer Mensch, als ein Mensch aus einer bestimmten Region, in einer Zeit in der Türkei, in Europa, aber eben momentan auch sehr stark in der Türkei, in einer Zeit des Umbruchs, in einer Zeit der Gewalt? Was wird da von dir politisch erwartet und wie spielt das rein in deine künstlerische Arbeit?
Aydınlar, bu pazar günü bize ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sesim o kadar kötü değil, biraz rahatsızlığımdan dolayı boğazım biraz ağrıyor. Sanat ve politika ve sanatın aktivist olması hep tartışılan bir şeydir. Fakat çok net olarak benim vardığım bir konu vardır. Sanatçının en birinci olarak sorumlu olduğu ve sorumluluk hissettiği tek şey birincisi metnidir. Bir insan ciddi bir şekilde politik bir şey de bekliyor olabilir, toplum bekliyor olabilir. Ama bence sanatçının duruşu toplumdaki bir insanın duruşu gibi olmalıdır. Ben hem bir roman yazıyorum. Aynı zamanda aktivistlik yanım da vardır. Politik düşeyim de vardır. Ben eğer roman yazmasaydım da aktivist olurdum. Çünkü biraz da yaşadığımız yer bizim hayatımızı belirliyor. Tıpkı İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Bugün özellikle Kürtlerde belli bir şekilde o eğitimli olan, bir şekilde bir şeylerle uğraşan herkes bir yanda da politiktir, bir yanda da aktivisttir. Çünkü şartlar onu bu hale getiriyor.
Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie diesen Sonntag mit uns teilen wollen. Meine Stimme ist normalerweise nicht so schlimm. Ich bin gerade ein bisschen krank. Was die Frage nach dem politischen Gehalt oder vielleicht auch der aktivistischen Bedeutung von Kunst angeht, das wird natürlich sehr, sehr viel diskutiert bei uns. Und meine Haltung dazu ist mittlerweile relativ klar. Ich glaube, die primäre Verantwortlichkeit eines Künstlers, einer Künstlerin ist es, einen guten Text abzuliefern. Und selbstverständlich ist es auch gerechtfertigt, dass die Gesellschaft von uns eine bestimmte politische Erhaltung fordert. Aber es ist ebenso berechtigt, dass die Gesellschaft von jedem Mitglied der Gesellschaft eine bestimmte politische Haltung fordert. Und ich glaube, darum geht es, die einfach einzunehmen. Also ich bin in erster Linie Romanautor und ich bin daneben definitiv auch ein politischer Mensch. Ich würde mich als Aktivist sehen. Und ich glaube, genau das würde ich auch tun, wenn ich nicht Romanautor wäre. Ich glaube, es geht darum, wo man herkommt, wo man lebt. Und Ibn Khaldun, der arabische Gesellschaftswissenschaftler aus dem Mittelalter, hat gesagt, Geografie ist Schicksal. Das ist, glaube ich, einer der Gründe dafür, dass im Prinzip alle Kurdinnen und Kurdinnen, die etwas Bildung genossen haben, neben ihrer beruflichen Tätigkeit, künstlerischen Tätigkeit, immer auch gleichzeitig ein bisschen Aktivistin, ein bisschen politisch sind und sein müssen.
Kötü bir metin iyi duygularla yazılır. Bir sanatçıdan beklenen sanatçı yazması gereken, onun üzerinde baskısı olan bir metni değil de ondan beklenen bir metni yazarsa maalesef kötü bir metin ortaya çıkacağına inanıyorum.
ein schlechter Text speist sich meistens aus guten Gefühlen, guten Intentionen. Und das Problem ist doch einfach, dass ein Künstler, eine Künstlerin, wenn sie einen Text schreibt, der sich nach den Erwartungen richtet der Gesellschaft, eigentlich nur einen schlechten Text abliefern kann. Ich glaube, der Text selber kann sich nur nach den eigenen künstlerischen Erwartungen richten.
Tabii bunu derken sanatçının hiçbir şekilde politik bir duruşu olmamasını söylemiyorum. Zaten eğer ki sanat kişiden böyle bir duyarlılık varsa bunu dile getirir. Bir de zaten sanatçının bir şeyi dünyayı daha güzel hale getirebilme bir duygusu vardır yani.
Das heißt natürlich nicht, dass ein Künstler jetzt keine politische Haltung haben sollte. Ich glaube, die kommt sowieso an der einen oder anderen Stelle aus dem Werk raus. Und ich glaube, dass es ohnehin immer ein wichtiges Anliegen der Kunst ist, die Welt zu einem schöneren, lebbareren Ort zu machen.
Danke, Yavuz Ekinci. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Wie gesagt, es war für uns sehr wichtig, diese Perspektive im Rahmen der Buchmesse hier mit dabei zu haben. In der Tat glaube ich zumindest, dass sich das Schicksal Europas durchaus in der Türkei zurzeit mitentscheidet.
Nicoletta, berühmt, also in Europa berühmt bist du ja mit dem Stück Fuck You Europa. Nun ist das Stück etwas älter. Wie gesagt, wir konnten es gestern in der Darbietung von Marina Frank sehen. Nun hast du aber, wie ich bereits angekündigt habe, sehr, sehr viele Themen und keinen von denen würde ich als spezifisch moldawisch, was auch immer das sein soll, beschreiben. Nun frage ich mich aber, man kann dich nur als einen politischen Menschen, als eine politische Autorin lesen. Aber ist das dein Impetus? Ist das deine Haltung zur Kunst? Ist das das, wofür Kunst da ist? Ist das der einzige Weg, mit Politik umzugehen? Wie ist deine Herangehensweise? Und gibt es so etwas wie ein moldawisches Thema oder muss Kunst immer universell in jedem Land funktionieren?
Eu cred că toată arta este politică și noi trăim într-un secol în care politicul ne influențează foarte direct și atunci nu avem cum să nu reacționăm la ceea ce se întâmplă în fiecare zi și mai mult decât atât, politicul ne dictează viețile și ne schimbă viețile radical. Oamenii sunt nevoiți din cauza situației politice să lase tot, să plece în altă parte, să-și schimbe țările, să-și găsească alt job. Și din motivul ăsta cred că este important să vedem ce se întâmplă în jurul nostru și să vorbim despre asta.
Jede Kunst ist meiner Meinung nach politisch. Wir leben in einem Jahrhundert, in dem die Politik sehr stark unser Leben beeinflusst. Wir müssen darauf reagieren, was heute um uns herum passiert. Wir sind dazu gezwungen praktisch. Die Politik zwingt uns dazu, ein anderes Land zu suchen, eine andere Arbeit zu suchen, ein anderes Leben zu suchen. Wir müssen darauf reagieren.
Cred că toate istoriile noastre personale sunt profunde politice. Noi ignorăm acest moment și nu vedem că viața cât de politică este de fapt viața noastră personală și cum este influențată de societatea în care trăim. Și în momentul în care acceptăm acest lucru, poate lucrurile și se pot schimba.
Wir leben in einer Zeit, in der unsere persönliche Geschichte tief politisch, zutiefst politisch ist. Und das ignorieren wir oft oder möchten es gern ignorieren. Aber wir sind so sehr von der Politik beeinflusst und von der Gesellschaft um uns herum. Wenn wir das beginnen würden zu akzeptieren, könnten wir auch etwas beginnen zu ändern.
Eu vin dintr-o țară în care nu există foarte multă educație politică și gândire critică și cred că educația este una din cele mari probleme în Moldova și poate asta este un motiv în plus de a aduce în scenă aceste probleme, de a încerca de a chestiona, de a vedea unde se greșește și de a face pași mici spre o gândire mai critică.
In meinem Land oder generell fehlt es an politischer Bildung, aber in meinem Land besonders und an politischer Kritikfähigkeit. Das ist ein sehr großes Problem und das ist das Motiv, warum ich diese Themen auf die Bühne bringen möchte, warum ich sie da in Frage stellen möchte, warum ich versuchen möchte, dort Fehler aufzudecken und sie zu sehen und dann kleine Schritte zu machen zu einem größten politischen Bewusstsein.
Vielen Dank.
Nejati Özdil, du befindest dich ja durchaus in einem ziemlich, als Künstler und als Theatermacher, in einem ziemlich komplexen politischen und kulturpolitischen Geflecht auch.
Du meinst das Theater?
Ich meine das Theater und dich als die Person, die dahinter steht. Ich meine, das Studio ja ist ja explizit politisch. Es ist ja, es richtet sich gegen Rassismus, es richtet sich gegen Homophobie, Transphobie. Das heißt, du befindest dich in einem nicht nur implizit, sondern wirklich auch ausgesprochen politischen Raum. Gleichzeitig ist es ein Raum der Kunstproduktion, ein Raum des Experiments. Und dann bist du eben nicht nur Leiter dieses Studios, sondern du bist Schriftsteller, du schreibst Theaterstücke, du schreibst Prosa und befindest dich deshalb in so einem in so einer Schnittstelle, wo eigentlich viele verschiedene Stränge zusammenlaufen. Also sowohl der bürokratische Strang, also du bist sicherlich damit beschäftigt, auch Anträge zu stellen, zum Beispiel bei Stiftungen, beim Senat. Du bist gleichzeitig Autor und muss deine Unabhängigkeit bewahren. Du bist im Kontakt mit politischen Aktivisten auch, zum Beispiel als es um das Thema der Geflüchteten ging. Das heißt, du befindest dich wirklich in einer Schnittstelle, wo verschiedene sehr, sehr wichtige Stränge zusammenlaufen. Und deshalb würde ich von dir gerne nochmal eine Antwort bekommen auf die Frage nach der Erwartung an dich und wie du damit umgehst. Also der Senat, die politischen Stiftungen, die Kulturfonds, die schreiben ja aus oder es müssen Anträge gestellt werden. Und wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um? Ändert das eure politische Arbeit? Weist sozusagen das, was politisch erwartet wird, also jetzt auch tatsächlich dann landespolitisch, ja? Also was das Land Berlin verlangt, eure Agenda und deine?
Ja, also die Frage ist ja sozusagen, wie gehst du als Kulturmacher mit den Erwartungen, mit den unterschiedlichen Erwartungen um, auch politisch? Ich trenne da sehr stark tatsächlich zwischen meiner persönlichen Arbeit als Autor und zwischen meiner zwischen meiner künstlerischen Leitungsposition im Studio Ja. Tatsächlich ist es so, dass das Studio Ja ist ein Ort, der sich dezidiert als politischer Kunstraum definiert. Es ist aber auch so, dass ich der Meinung bin, dass Kunst immer einen Wert an sich hat, unabhängig davon, ob sie gesellschaftspolitisch relevant ist oder nicht. Vor allem, wenn wir jetzt so darüber reden, was ist politisch und was ist nicht, frage ich mich, also was bedeutet denn politisch? Und ich denke dann natürlich sofort an die Polis, an die Stadt, also an das, wenn man politisch so interpretiert, was die Gemeinschaft betrifft, dann frage ich mich, gibt es nicht politische Kunst? Trotzdem ist die Erwartungshaltung eine, die wird in Sivans Text einmal sehr schön beschrieben, in O Art, The Story and Life of the New Boo Woo Whoopidoo Joo. Und da gibt's eine sehr schöne Stelle, wo sie sagen, and they want you refugee, and they want you sexy, and they want you blonde. Und das ist ein bisschen die Erwartungshaltung, wenn man sich so durchkämpft durch diese ganzen Labyrinthe, durch diese ganze Bürokratie, Antrag stellen, Geld besorgen, also gerade bei uns im Studio ja, obwohl wir in der sehr luxuriösen Position sind, dass das Maxim Gorki Theater uns unterstützt und wir die Infrastruktur teilen und wir angedockt sind und viel miteinander arbeiten, ist es ein sehr prekärer Kampf. Also ist es gerade für die KünstlerInnen, gerade wenn man mit marginalisierten, Geflüchteten oder irgendwie an den Rand gedrängten Menschen arbeitet, ist es unglaublich schwierig, Gelder zu besorgen einfach, um von dieser Kunst leben zu können. Und da gibt es eine ganz klare Erwartungshaltung, nämlich politische Kunst. Also es gibt Kriterien, die sagen, okay, dieses Projekt ist inhaltlich, gesellschaftlich, politisch so relevant, das fördern wir. Damit ist schon qua Antragssituation ein Rahmen abgesteckt, was ist förderungswürdig, was ist wichtige Kunst, wofür gibt es Geld und wofür eben nicht. Das vielleicht so zu dieser ganzen Antragssituation. Was das Verhältnis von Kunst und Politik angeht, unterscheide ich persönlich auch nochmal zwischen der Prosa und dem Theater zum Beispiel. Für mich ist das Theater qua Form eine der politischsten künstlerischen Formen, einfach weil es gemeinschaftlich stattfindet, weil man gemeinsam hingeht, weil man hinterher darüber reflektiert, weil eine Minderheit auf der Bühne immer zu einer Mehrheit vor der Bühne spricht. Während zum Beispiel meine Prosa sehr viel in diesen Worten unpolitischer ist. Da ist mir die Form, die Erzählweise, die Erzählperspektive sehr viel wichtiger als die Geschichte, die erzählt wird. Im Theater versuche ich ganz explizit, Gegenbilder zu schaffen, Stereotype zu durchbrechen, neue Narrationen zu machen. Das ist mir in der Prosa nicht ganz so wichtig, weil ich mehr Möglichkeiten habe. Ich habe nicht die Figuren auf der Bühne, sondern der Erzähler oder die Erzählperspektive ist relevanter.
Wobei du ja schon sehr formal auch arbeitest. Also gerade in diesem Stück Get Deutsch or Die Trying hast du ja teilweise mit Versmaßen gearbeitet. Ja, du hast unterschiedliche Rhythmen entwickelt für unterschiedliche Epochen, also für die Generation des 18-jährigen Arda in Deutschland arbeitest du mit unterschiedlichen Rhythmen als für die Generation des Vaters. Also das Formale spielt für dich ja eine große Rolle und das ist nicht politisch begründet oder nicht nur.
Das stimmt. Dieses Stück ist tatsächlich so ein bisschen eine Mischmaschform. Deswegen auch die Form des Musikalbums, weil es nicht eine Szene folgt auf die nächste und es ist in einem klassisch-konservativen Dialog geschrieben, sondern es ist ein bisschen prosaisch und in dem Moment wird die Form auf einmal wichtig und für mich war dann eben Musik im ersten Teil Hip-Hop, im zweiten Teil Jazz und Blues und Soul relevant. Aber wenn ich nochmal das beziehe auf uns heute, also auf unsere Situation in Europa, und dann haben eigentlich alle geteilt, wir reagieren irgendwie, wir reflektieren unsere Zeit, die wir jetzt gerade... Also zynisch gesagt könnte man auch sagen, das ist gerade eine sehr gute Zeit für Kunst.
Mal kurz, inwiefern?
Naja, also es gibt eine Menge abzuhandeln. Das, was gerade in Europa passiert, also ich meine jetzt gar nicht nur Ungarn, Polen, die Türkei, sondern ich meine auch hier in Deutschland, gibt echt viel Stoff, um darüber nachzudenken.
Die Konflikte verschärfen sich.
Super Überleitung zu Sivan Benishai. Sivan, möchtest du da direkt was zu sagen, bevor ich meine Frage stelle?
Yes. Is it okay that I will speak in English? Someone needs a translation to Deutsch?
Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie sagen oder Handzeichen geben für Übersetzung, ja. Dann mache ich das. Okay.
When Echati was speaking, I was thinking of offering a kind of a little test. I open a Stiftungchen. I call it the Benishai Stiftung. I take 1,000 euros and I'm gonna fund this or that artist that will work in this or that criterions, that will stand in this or that criterions. Then I will do a Wettbewerb and I will create a stage in front of audience and I will ask the artists to explain why they are fitting this or that criterion that I just decided on. And I think it's a kind of an interesting experiment that in a way in my work I'm dealing with all the time. Because all my life people told me, and they were right, they are not your enemies, those who give you money. They are not your enemies. Your audience that came to listen to you, they are not your enemies. I mean, fight the enemy, fight. And I somehow always in my work had this kind of need actually to stand in front of the Stiftungen and in front of my audience and to ask what is happening when I'm giving my my art to them, or I allow them to tattoo their logo on my chest for 1,000 euros that I receive, and that will probably help my living for, yeah, let's say, a month, because I don't live so fancy. Now, what I think that I'm giving in return, I think I'm accepting the title of this Stiftung, this hypothetic Stiftung, or of this Senat or whatever program that I took, I accept their logo as an adjective. And as an artist, when I start to receive adjectives, So I can tell you my adjectives. They write it even before my name. I'm coming from Tel Aviv. I'm Jewish. I'm Israeli. And that's it. It's enough to sell the whole thing. And then it becomes unpolitical for me. This is the point where political art becomes unpolitical because it's becoming so dependent on the audience and, of course, on the funders and on its adjective.
I will continue in English just with Sivan. You guys give me a sign. Give me ein Zeichen. Ich kann das sonst in beiden Sprachen machen. So what's the solution? Not that there is a final solution, but what is like your trick to deal with that? As you are a political public person, you go in front of the audience. You do not produce just for your small community. You're someone who is like on big stages. You're out there. You put yourself out there. So what's your strategies?
For me, if I had a strategy, so probably I won't be here now, but like I'm still trying all the time, and I think that what it means is that my deep conflict in my writing, in my work, is here with you. And you're all very kind. You came, and I see how you're listening. I'm always surprised by the need to come and to just listen to us talking. I find it amazing. Still, I know that I'm here. The Jewish-Israeli meet for me. This is how I call myself. And I know that you are still here to see yourself and not necessarily to see me. What does it mean to see me? You're coming to see yourself. I'm coming to reflect. I see myself as well. I don't see you. And then, in a way, if you're coming to see you through me, my trick or my suggestion or my conflict will be to look in your eyes and to ask you in some way to undress as well. Like I am undressed politically by the fact that I'm sitting here as a woman, as a Jew, as an Israeli.
Eu nu cred că există small community, cred că trebuie să construim noi comunități, indiferent de câtă lume este la început sau chiar dacă este foarte puțină lume în jurul nostru, e important să încercăm să facem asta.
Als kleine Gesellschaft müssen wir versuchen, unsere Welt zu schaffen, egal wie viele Menschen um uns herum sind, stehen, sitzen.
Noi suntem toți cumva puși, cred că, în aceeași situație. Eu sunt cumva omul din Est, respectiv banii vin din Vest și de obicei Vestul este acela care dictează cum se cheltuiesc acești bani și se întâmplă de obicei a venit rândul Moldovei sau Ucrainei sau României sau Rusiei să cheltuim niște bani acolo.
Ich bin in derselben Situation. Ich bin die Frau aus Moldova, also der Mensch aus dem Osten. Das Geld kommt aus dem Westen. Der Westen diktiert, wie das Geld ausgegeben wird, wie das Geld in Moldova, Rumänien oder Ukraine ausgegeben wird.
Și, Nicoleta, noi avem niște bani pentru tema asta, te interesează? Și ăsta este momentul în care artistul trebuie să decidă dacă... banii contează sau contează ce vrea de fapt el să facă.
Aha, sagt man Nicoletta, wir haben Geld für ein bestimmtes Thema, hast du Lust? Und in diesem Moment muss ich als Künstlerin entscheiden, ob ich das will, ob ich diesem Thema und dem Westen gehorchen will oder ob ich das tun möchte, was ich zu sagen habe.
Pentru că până la urmă problema nu este neapărat în bani, sunt foarte multe lucruri care se pot face fără bani și asta e mult mai important decât să aștepți sau să fii manipulat sau să-ți comande cineva tema din cauza banilor pe care ți-i dă. Și pe de altă parte sunt oligarhii din Moldova care ar fi gata și ei, cred că, să manipuleze sau să dea bani pentru ca să fie susținuți cumva de artiști.
Das Problem ist nicht das Geld. Es ist auch sehr, sehr viel ohne Geld möglich. Und es geht darum, einfach, möchte man manipuliert sein, möchte man unabhängig sein. Es gibt ja auch auf der anderen Seite die Oligarchen bei uns, die sicher auch bereit wären, viel Geld loszumachen, um zu manipulieren, um auch von Künstlern unterstützt zu werden.
Jetzt. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, welche Erwartungen an uns als KünstlerInnen gestellt werden. Mich würde tatsächlich interessieren, wenn wir das umdrehen, welche Erwartungen wir als Künstler an die Politik stellen. Und ich habe da selber gar nicht so eine Antwort drauf, was auch oft das Problem der Kunst ist. Aber wenn ich versuchen würde, dann... Also wenn sozusagen von der Kunst erwartet wird, politisch zu sein, über Anträge, über unterschiedliche Institutionen, also wir haben ja auch als Theater immer einen Bildungsauftrag, dann würde ich umgekehrt von der Politik erwarten, kreativer zu werden und auf die Probleme von morgen nicht die Antworten von gestern zu liefern, die wir schon mal hatten, sondern tatsächlich sich zu überlegen, wie können neue Lösungen, neue gesellschaftliche Modelle, neue Gesetze aussehen. Jetzt gerade habe ich tatsächlich das Gefühl, wir sind so ein bisschen in einem Rollback, weil uns die neuen, kreativen, mutigen Antworten fehlen. Auch die neuen Formen, künstlerisch wie politisch. Und mich würde total interessieren, was Nicoletta, Sivan oder ihr beide und Yavuz natürlich dazu denken.
Yavuz wollte...
Evet, biraz önce bir şu arkadaşlar en azından bir şekilde başvurduklarında fon bulabiliyorlar diye söylediler. Maalesef Türkiye'de daha farklı bir durum var. Zaten Kürt olunca hiçbir fon yok. Yani öyle bir kabul edilmiyor. Öyle bir yani sana fon verecek bir hukuki düzen yok. İkincisi zaten son birkaç yıldır özellikle muhalif ve metinlerinde muhalif duygusu olan farklı bir ses çıkartan tamamına bütün fonlar kapatılmıştır. Örneğin şöyle söyleyeyim, Özcan Alper Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden biridir. Abluka ve Tepenin Ardı filmleri Avrupa'da ve çok dünyanın birçok yerinde ödül almasına rağmen son başvurduğu film Kültür Bakanlığı'nın fonundan destek alınmadı. Bildiğim kadarıyla bu yıl şöyle bir karar alındı. Kürt kökenli olan hiçbir yönetmene sinemasında destek verilmedi. Daha önce imza vermiş, işte barış bildirisine imza atmış çok sayıda sinemacıların da çalışmaları desteklenmedi. Böyle bir de bir durum var diye söylüyorum.
Ja, gerade habt ihr davon gesprochen, was die Probleme sind, wenn man sich um Fördermittel bewirbt, wenn man Anträge schreibt. Für uns in der Türkei sieht die Situation ein bisschen anders aus. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, Fördermittel zu bekommen, Anträge zu stellen. Vor allen Dingen, wenn Sie Kurde oder Kurdin sind, ist es klar, dass Sie keine Fördermittel bekommen können, weil es in erster Linie überhaupt keine Rechtsordnung mehr gibt, die Ihnen Fördermittel geben könnte. Es sieht so aus, dass im Prinzip alle Texte, alle Kunstwerke, die sich irgendwie oppositionell positionieren oder auch nur einordnen lassen, völlig von der staatlichen Förderung ausgeschlossen sind. Das ist die einzige Förderung, die es gibt. Zum Beispiel Özcan Alper, das ist einer der wichtigsten jungen Regisseure aus der Türkei, der mit Emin Alper, der mit zwei Filmen, ich glaube die deutschen Verleiter sind Blockade und Hinterm Hügel, Behind the Hill jedenfalls, international bekannt wurde. Und der hat für sein neues Filmprojekt einfach gar keine Förderung bekommen vom Kultusministerium, weil es anscheinend eine interne Direktive gibt, dass derzeit gar keine kurdischstämmigen Künstler mehr Förderung bekommen dürfen und ebenso all jene von der Förderung ausgeschlossen werden, die im letzten Jahr eine Petition für den Frieden unterschrieben haben, als Filmemacher und Filmemacherinnen.
Das ist total interessant, weil es ist nochmal ein anderer Kontext natürlich und auch Nicoletta wird es in Moldawien nochmal sehr anders geben. Tatsächlich ist unsere Situation im Studio Ja in Berlin eine sehr luxuriöse und privilegierte. Das heißt aber nicht, dass alles, dass in Deutschland alles sauber wäre und dass Deutschland ein rassismusfreier Ort ist. Im Gegenteil, wenn man sich die strukturelle Verteilung, und ich meine jetzt mit Rassismus nicht das persönliche Vorurteil, sondern ich meine die strukturelle Verteilung die von Ressourcen anschaut, dann wird man sehen, dass es nicht repräsentativ ist, dass Menschen mit Diskriminierungserfahrung, marginalisierte Stimmen, geflüchtete Stimmen, postkoloniale, schwarze Perspektiven in Deutschland, homosexuelle, jüdische, queere Perspektiven, dass die alle im Kulturbetrieb unverhältnismäßig wenig reflektiert sind und von den anderen im Kulturbetrieb sogar noch relativ viel, von den anderen Bereichen der Wirtschaft, den Medien, der Politik will ich gar nicht erst anfangen.
Just that I, like you say that they have less representation, like all those. From my perspective, I see it very differently. Exactly like Yabus, in the country where I'm coming from, it was very hard to receive fundings, especially if you're working in the political area of the art. And when I arrived to Deutschland, I suddenly discovered that if I will position myself in the Jewish role, for example, I will receive tons of money. But for that, I have to play the game. And I could not give an oppositional voice within the discussion. I did it once. It was terrible.
But I would add, as myself being constantly in the situation of playing a Jew, that it is different for people with different cultural background. Like German-Jewish dialogue is a very specific one, I guess, also especially in the culture area. But I got a question to what you said about, continuing with your thought about sitting naked in front of each other, wanting something from one another. It's not like just that artists give and someone receive. There is no borders between politics and arts because it's one, as Nicoletta said too, there are no borders between observers and the one who produce, because like you as an audience produce too, you give us not only attention. So where do you see, you guys, this like the dialogue, the beautiful parts where we meet, the beautiful meeting between, dialogue sounds like politics, you know what I mean? Like, well, we have like a Jewish, German, Moldavian, Kurdish dialogue, but we're not like in an official dialogue. We're like exchanging something, we're exchanging experience. By that, we create a new place, we create a new, let's say, country where we all meet. Isn't that what art is there for? Die Frage geht an alle. Ich gucke jetzt einfach.
Noi putem, am putea să ne întoarcem de fapt la întrebarea ce facem noi și cum ne relaționăm cu politicienii. Și cred că e adevărat că toți avem contexte foarte diferite în țara noastră și relații foarte diferite cu statul, relații foarte diferite cu banii și presiune foarte diferită, dar cred că avem toți un lucru comun și o problemă comună astăzi, și această problemă este Europa și politicienii. Și ceea ce este cu adevărat, ceea ce ar trebui cu adevărat să recunoaștem este că avem cu toții politicieni de căcat.
Genau. Wir können uns ja nochmal zurückgehen zu der Frage, was für eine Beziehung haben wir eigentlich zu den Politikern oder zur Politik. Wir haben sehr verschiedene Kontexte, sehr verschiedene, kommen aus verschiedenen Staaten, haben verschiedenen Druck von oben oder unten, wie auch immer, verschiedene Beziehungen zum Geld. Aber gemeinsam ist uns ein Punkt, und zwar das Thema, auch heute Europa und die Politiker. Und wir können gemeinsam doch sagen, dass wir Scheißpolitiker haben.
Și cred că nu putem să ignorăm acest lucru și trebuie să vorbim pe față despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru și cum acest politic influențează direct viața noastră de zi cu zi.
Das sollten wir nicht ignorieren und uns genau anschauen, was passiert und müssen eigentlich darüber reden, was heutzutage jetzt gerade um uns herum passiert.
Ja, vielleicht in diese Richtung auch nochmal. Liegt es daran, dass wir schlechte Politiker haben, wie das hier gesagt wurde auch, oder ist es eher, liegt das Politische, das uns nicht gefällt, oder das, was uns an der Politik oder am Politischen missfällt, vielleicht an anderen Dingen, an einem Mangel an sozusagen Vorstellung von Gesellschaft, und zwar nicht nur bei Politikern, sondern eben in der Gesellschaft und vielleicht auch in der Kunst. Ja, weil ich würde da gerne auch nochmal aufgreifen, was du gesagt hast vorhin, Nejati. Du hast nämlich differenziert, als du über Politik gesprochen hast. Du hast gesagt, es geht nicht nur jetzt um den Senat oder um Landespolitik, sondern du denkst an die Polis beispielsweise. Du denkst an die Gesellschaft und da bekommt der Begriff des Politischen ja auch eine ganz andere Konnotation. Könntet ihr vielleicht mit vor dem Hintergrund nochmal auf das reagieren, was Nicoletta gerade gesagt hat?
Das war eine, einmal würde ich noch gerne so zu, das würde ich gerne aufgreifen und verbinden mit der Frage, wo findet der Dialog statt? Tatsächlich bin ich persönlich in meinem Schaffen auch kritisch der Kunst gegenüber. Die Kunst ist nicht unschuldig und ich würde nicht sagen, dass unsere Politiker einfach schlecht sind. Ich glaube, das liegt tatsächlich eher an der Struktur und es ist sehr einfach, sich zurückzuziehen oder es ist natürlich nicht sehr einfach, aber man spricht aus einer anderen Position heraus, wenn man sich auf die Kunst bezieht und dann kritisiert. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, das zu reflektieren und mitzunehmen. Aber tatsächlich Kulturpolitik machend, als künstlerischer Leiter agierend, weiß ich, auf der anderen Seite, das zu betreiben, ist auch nicht immer leicht. Und auch wir müssen Entscheidungen einfach aufgrund der Struktur fällen, die mir nicht gefallen. Das ist so. Das andere, was ich sagen würde, ist, dass Kunst auf eine Art auch Anteil hat, also das meinte ich mit Kunst ist nicht unschuldig. Adorno würde sagen, Kunst verschiebt die Utopie in den fiktiven Raum. Also wir tun das, was wir tun in der Kunst und machen das nicht auf eine Art, also nicht nur, ich weiß, alle, die hier sitzen, sind gleichzeitig auch Aktivistinnen, UnterstützerInnen, schreiben Petitionen, ihr beide schreibt ständig offene Briefe, gehen auf Demonstrationen. Und was ich sagen will, ist, das darf nicht wegfallen. Kunst ist keine isolierte Insel, von der aus man über den Rest der Welt spricht.
Çalıştığım bir kültür sanat derneği var. Adı BART. Orada edebiyat, sinema, dans, fotoğraf, tiyatro gibi alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Fakat Batman'da bir devletin bağlı bir kültür kurumu da var. Bir de daha çok Kürt hareketine bağlı kültür kurumları da vardır. Bunların ikisinde bağımsız kalmak çok çok zor. Çünkü hiçbir şekilde destek alamazsınız. Ama biz yıllarca daha çok kendi aramıza dayanışmayla, yani sanatçılar kendi aramızdaki dayanışmayla bunu çözümlemeye çalıştık. Ve yaklaşık şu ana kadar 8 yıldır hiçbir yerden bir fon almadan kendi sanatımızı ve çalışmamızı yürütmeye çalıştık.
In Batman arbeite ich in einem Kulturzentrum mit, das BART heißt. Wir machen Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Kino, Tanz, Foto und auch Theater. Es gibt in Batman aber auch ein staatliches Kulturzentrum und es gibt ein Kulturzentrum, das der kurdischen Bewegung nahesteht. Wir versuchen, von beiden unabhängig zu sein. Das ist wahnsinnig schwer. Vor allen Dingen heißt es, dass wir von niemand Unterstützung bekommen und wir arbeiten jetzt seit 8 Jahren völlig ohne Förderung und haben eigentlich alles, was wir getan haben, nur durch die Solidarität, auch finanzielle Solidarität der Kulturschaffenden untereinander hinbekommen.
Açıkçası devletten hiçbir beklentim yok. Sadece gölge yapmasını istemem ondan yani.
Ich habe überhaupt keine Erwartungen an den Staat. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass er mir aus der Sonne geht.
Şimdi bir de Deniz'in sorduğu bir soruya daha şey demiş de, biz mi siyasetçilerimiz mi kötü yoksa biz mi şeyiz, bu konuyla ilgili bir cümle kurmak istiyorum. Hazreti Muhammed'in bir sözü var, diyor herkes layıkıyla yönetilir. Sanırım sadece siyasetçilerimize yükleyerek bu yaşadığımız kötülüğü içine çıkamayız. Bugün Trump'ın kanun çıkarttığı yasaları Amerika halkını görmemezlikten gelerek Trump üzerinde eleştirirsek bir sonuca varamayız. Tıpkı ya da işte diğer ülkelerdeki de benzer bir şeydir. O yüzden sadece siyasetçileri eleştirdiğimizde sanırım doğru bir yere varamayız.
Und noch ein Satz zu der Frage, die Dennis vorher gestellt hat. Liegt es denn daran, dass wir einfach schlechte Politiker haben oder liegt das Problem woanders? Also es gibt einen Satz vom Propheten Mohammed, der gesagt hat, alle Menschen bekommen die Regierenden, die sie verdienen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch heute eine wichtige Beobachtung. Wir können zum Beispiel nicht nur über Trump reden, ohne nicht auch über die Beschaffenheit der amerikanischen Gesellschaft zu reden. Auch wir müssen uns fragen, wie es denn mit unserer Gesellschaft aussieht und wo das herkommt. Und das ist sicherlich auch für andere Länder der Fall. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger, als nur auf die Politiker zu schimpfen.
Son bir cümleyle bana verilen söz hakkımı bitireyim. Hep sorarlar Avrupa işte, Avrupa Birliği kavramı bizde uzun yıllardır tartışıyor. Hatırladığımdan beri hemen hemen her akşam televizyon programlarında siyasetçiler bunu konuşurlar. Ve sanırım kaç yıldır da Türkiye bir Avrupa Birliği'nin kapısında duruyor. Girecek mi, girmeyecek mi diye hep tartışılır. Açıkçası hem Türkiye'deki açıklamalar hem Avrupa'daki açıklamalar çok üzücü buluyorum. Benim için Avrupa ne olduğunu söyleyeyim. Ondan sonra eğer bu Avrupa varsa için zaten yer edinmek isterim. Benim için Avrupa bir insan hakları, temel haklar, düşünce özgürlüğü, yaşama özgürlüğü ve insana dair gelecek güzel bir hayal kurduğum bir yerdir. Eğer bunun bir parçası böyle bir şeyse içinde olmak isterim, bir parçası olmak isterim. Fakat bazı sağ siyasetçilerin belirttiği gibi Avrupa sadece bir Hristiyanlık kulübüyse bunun parçası olmak da istemem. Müslümanlık kulübünde de bulunmak istemem. Çünkü biliyorum ki bu dünyadaki ve insanlığın en büyük illüzyonu dinlerdir. Ve en büyük illüzyonistler de peygamberlerdir.
Und Folgendes zum Abschied, es wird ja tatsächlich in unserem Land, in der Türkei, einfach so wahnsinnig viel über die EU diskutiert. Ich glaube, soweit ich zurückdenken kann, gab es jeden Abend bei uns im Fernsehen eine Talkshow, wo Politiker und andere Leute über die EU diskutiert haben. Und die Frage, jetzt steht die Türkei schon so lange vor der Tür der EU, kommt sie denn rein, kommt sie denn nicht rein, soll sie rein, soll sie nicht? Und ich finde einfach die Statements, die von beiden Seiten derzeit kommen, von der Türkei und von der EU, einfach wahnsinnig traurig. Für mich geht es darum, dass ihr mir bitte sagt, was die EU sein soll und dann sage ich, ob ich dabei sein will. Was die EU oder was Europa für mich sein sollte, sind Menschenrechte, Grundfreiheiten, zum Beispiel Meinungsfreiheit, das Recht auf Leben und natürlich auch einen Raum, in den wir unsere Utopien über eine bessere Zukunft hineinprojizieren können. Das auch. Wenn es das ist, wenn das Europa ist, dann will ich dabei sein. Nur, wenn es eben tatsächlich das ist, was jetzt meistens eben von politischer Seite gesagt wird, oder wenn es zum Beispiel ein Christenclub sein sollte, dann will ich nicht dabei sein. Ebenso wie ich überhaupt keine Lust habe, in einem Muslimclub dabei zu sein. Denn tatsächlich glaube ich, dass die Religionen die wahrscheinlich größte Illusion der Weltgeschichte sind und die Propheten die größten Illusionisten.
Wow, das ist der erste Applaus. Bemerkenswert. Eine Nachfrage zu einer wirklich steilen, wunderbaren These, wie ich finde, nämlich, dass jede nationale Zusammenkunft, nennen wir es Land, nennen wir es die Staaten, nennen wir es die EU, die Politiker bekommen, die sie verdienen.
Großartig, jetzt führen wir eine islamisch-theologische Diskussion. Da sind wir angekommen.
You guys agree, dass jedes Land...
Ja. Până la urmă, politicienii nu vin de pe altă planetă, cumva. Sunt aleși din mediul în care trăim, din societatea noastră. Este evident că corespund cumva cerințelor și necesităților noastre.
Also die Politiker kommen ja nicht aus dem All geflogen, sondern sie sind Teil unserer Gesellschaft, sie kommen ja aus unserer Gesellschaft und natürlich spiegeln sie auch das wider.
Și dacă să adaug ceva despre Europa și drepturile omului, cred că aș adăuga că Europa de azi este cumva reprezintă drepturile unor oameni, nu drepturile omului.
Und wenn ich noch mal was hinzufügen darf zum Thema Europa und die Menschenrechte, dann möchte ich sagen, dass Europa die Rechte einiger Menschen repräsentiert, aber nicht die Menschenrechte, die Rechte aller Menschen.
Ich hätte was hinzufügen.
Ja, tut mir leid, es wirkt hier tatsächlich sehr komisch von hier. Was mich interessiert, ist sozusagen, wie schaffen wir es, dass wir in einen gemeinsamen, also es wurde schon die Frage nach dem Dialog gestellt und Sivan hat zum Beispiel auch erzählt, wenn ich hier sitze und mich nackt mache, wie schaffe ich es euch in die Augen zu sehen, dass ihr euch auch nackt macht? Und wir haben sehr viel über den Dialog gesprochen. Wo findet dieser Dialog statt? Und wenn ich das nochmal rundziehe auf uns heute, also dieser Dialog ist insofern wichtig, als dass ich Kunst niemals isoliert betrachte von diesem Dialog. Die Nachgespräche im Theater, Veranstaltungen wie diese hier, Diskussionen, sind das notwendige Komplement zur Kunstrezeption. Ich glaube, ohne das funktioniert es nicht, weil sonst lernen wir uns nicht kennen. Wenn wir Kunst aber als ein Medium nehmen, um uns gegenseitig kennenzulernen, dann fängt Kunst an zu leben. Das ist auch der Moment, in dem Kunst politisch wird, weil wir dann begreifen, uns als eine Community wahrzunehmen. Und dann werden wir eine andere Politik betreiben, weil wir uns kennengelernt haben auf eine Art.
Das ist ja in gewisser Weise, hast du damit ja ein Kriterium formuliert dafür, was Kunst leisten kann eigentlich, obwohl wir und du auch selbst im Einstieg noch gesagt hast, Kunst muss nichts leisten, sondern kann sozusagen der eigene Zweck sein. Also in anderen Worten, aber sinngemäß hast du das gesagt und ich würde das auch unterschreiben. Gleichzeitig hast du jetzt schon ein Kriterium formuliert, wie Kunst doch etwas schaffen kann.
Das ist für mich das Kriterium in dem Moment, also wann wird Kunst politisch?
Ja.
Genau.
For me, I would, I don't know if we could get to know each other in the area, like in this meeting room. I don't know if I can say that I got to know you or that you got to know me, but I could say that this space as well is functioning as a kind of a laboratory in which I can see how I feel when I'm standing here being maybe feeling objectified or maybe feeling like that I'm throwing, like how do I see the place that I arrived to as an immigrant and the otherwise, the other side. And I would say that like in this kind of cell, as a room, we can somehow like take like a drop of DNA and see how the society is functioning in the aspect of prejudice, stereotypes, and positioning each other. Yes. So it's more, for me, this is the dialogue that Kunst can offer. It was rarely happened to me that I could hear my audience, that I could hear why did they want to see me.
Arta, în primul rând, ar trebui să pună întrebări, cred că de aici ar trebui să pornească tot. Și în plus ar putea arăta altă perspectivă decât perspectiva oficială, care este foarte propagată și care are mult mai multe posibilități decât arta de fapt de a influența societatea.
Also die Rolle der Kunst ist eigentlich, wenn ich das hinzufügen darf, Fragen zu stellen und die dann etwas lostreten können. Es ist die Rolle der Kunst, die offizielle Meinung zu konterkarieren und dem zu auch zu widersprechen.
Ben de bir cümle daha söyleyeyim.
Doch noch ein Satz von mir dazu.
Çünkü çok konuştum biraz.
Ich habe schon ein bisschen viel geredet, aber
benim için sanat kendimi size anlatma değildir. Sizi rahatsız etmeye gelmektir.
Also tatsächlich ist Kunst für mich weniger der Prozess, mich selber zu erklären oder erzählen, sondern tatsächlich der Umstand, dass ich gekommen bin, um sie zu stören.
Ich glaube, das hast du nicht geschafft, Jaros. Wir fühlen uns überhaupt nicht gestört von dir. Sind jetzt trotzdem einige, also es ist sehr schwer, alles und auch nicht nötig, glaube ich, alles zusammenzufassen, was gerade gesagt worden ist auf dem Podium, aber es sind viele sozusagen Ballons aufgestiegen. Irgendwie eins war, dass Kunst sozusagen dann politisch wird in gewisser Weise, das kam so von Sivan und Nejati, entschuldigt bitte wirklich in meinen Worten jetzt, dass Kunst dann politisch wird, automatisch schon, wenn es sozusagen eine gewisse Ehrlichkeit oder auch eine künstlerische Entblößung, im Sinne von sich nackt machen. Du hast tatsächlich gesagt, ich mache mich nackt. Ja. Kunst kann dann politisch werden, wenn es schafft, einen ehrlichen Raum zu schaffen, weil dann nämlich auch der Dialog entsteht. So habe ich euch beide verstanden. Und das heißt, das widerspricht dann auch gar nicht der Aussage, dass Kunst nicht politisch sein muss, dass wir an Kunst nicht weder von Stiftungen noch von der Politik noch von der Gesellschaft das Kriterium eines bestimmten Zwecks ansetzen müssen, sondern wenn sozusagen Kunst in die Nacktheit des Künstlers, mit der Nacktheit des Künstlers arbeitet, ohne entblößend zu sein, dann wird das automatisch zu einem politischen Raum. Gleichzeitig kamen ein paar sozusagen Aussagen, die das konkretisiert haben in Form der wirklich auch künstlerischen politischen Arbeit, sowohl in Moldau als auch in Batman und auch in Berlin, also die unterschiedlichen Studios und Kulturhäuser und also alternativen Kulturhäuser und Theaterräume, wo die Künstler versuchen, so einen Raum zu schaffen, um sozusagen einer Politik zu widersprechen, aber nicht im Sinne von Parteipolitik, sondern im Sinne einer künstlerischen und menschlichen Dringlichkeit. Und mit diesem Appell an die künstlerische und menschliche Dringlichkeit, wenn wir darüber reden, wer wir in Europa sind und wofür wir einstehen wollen, würde ich dieses Podium gerne beenden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank an Nicoletta Essinenko, Sivan Ben Yishai, Sascha Mariana Salzmann, Deniz Utlu, Nejati Üziri, Yavuz Ekinci, Oliver Kontny und Eva Wemmer. Herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr das Café Europa und unseren Schwerpunkt Europa 21 so schön abgerundet und abgeschlossen haben. Ich möchte gerne noch ein paar Worte zum Ende sagen, um diese vier Tage, die mir gerade irgendwie wie zwei Wochen vorgekommen sind, weil wir so viele Debatten hatten, so viele unterschiedliche Meinungen gehört haben. Wir hatten uns ja vorgenommen als Motto hier im Café Europa, haben wir uns das Motto gegeben, innehalten, kritisch reflektieren und Banden bilden. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben kritische Stimmen gehört, mahnende Stimmen zu Europa, wütende Stimmen zu Europa, aber auch motivierende und zukunftsweisende Stimmen, konstruktive Stimmen, die gesagt haben, ich will zwar nicht dieses Europa, aber ich will ein anderes Europa und ich will an diesem anderen Europa mitarbeiten. Wir haben von den Gästen ganz viel mitbekommen. Ich würde Sie gerne Pass pro Toto nehmen, weil mir ist gerade aufgefallen, als ich zu Ihnen rüber geguckt habe, dass Sie wirklich in jedem Salon dabei waren, oder?
Ja, ich war in jedem Salon dabei.
Und
das Thema das Thema sehr umtreibt und ich fand einfach auch, wie Sie das gemanagt haben, das hat mir unglaublich gut gefallen. Allein schon mit dem Einstieg dieser Gillette Eiche. Das war ein völlig ungewöhnlicher Einstieg hier, mit dem, glaube ich, niemand so gerechnet hat. Ich hatte mich auch vorher nicht informiert und ich fand das ungeheuer stimmig. Es war wunderbar und alles, was danach aufbaute, hatte einen eigenen Touch. Es waren beeindruckende Leute dabei. Gut, etliche kannte ich, aber ich fand, Sie haben eine Menge hier mit all dem geleistet.
Ja, herzlichen Dank. Das sieht jetzt so aus, als hätten wir das vorher besprochen. Das haben wir aber gar nicht. Dem kann ich fast gar nichts mehr hinzufügen. Ich würde dem zustimmen, Gillette Eiche, als wir hier gestartet haben mit dem Thema Europa, wir müssen reden, war irgendwie zwar ganz viel Kritik, ganz viel Ironisierung, aber auch eine gesellschaftliche Umarmung. Sie hat hier für uns den Dialograum eröffnet und in diesem Sinne, ich glaube, ich darf verraten im Namen der Robert-Bosch-Stiftung, dass das auch nächstes Jahr hier wieder stattfinden wird und Sie wieder alle herzlich eingeladen sind, hier mit uns zu diskutieren. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.